Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 7 bis Kapitel 9, Vers 10, Teil 4. Eine Vers-für-Vers-Auslegung. Gottes tröstliche Zukunft.
Aber in den Versen 1 bis 8 wird die Versiegelung der 144.000 aus Israel vorgestellt. Also, nach der Entrückung der Gemeinde wird es eine Erweckung geben in Israel. Und eine Erweckung unter den Nationen, unter denen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Und die werden sich bekehren. Und genau das wird uns hier vorgestellt. Dass eben aus dieser diese unzählbare Schar, die werden dann aufbrechen und sie wollen nach Jerusalem gehen. Lass uns doch gehen, Vers 21, um das Angesicht des Ewigen anzufliehen und um zu suchen den Ewigen der Heerscharen. Ich will gehen, auch ich. Da hört man einen Einzelnen reden. Und es werden kommen viele Völker. Und so weiter. Und das entspricht genau Offenbarung 7 ab Vers 9. Da sieht Johannes eine Schar, eine unzählbare Volksmenge, mit Palmen in ihren Händen. Können wir das kurz aufschlagen? Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron und vor dem Lamm. Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die 4 lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Vers 13. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind. Wer sind sie und woher kommen sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Frage, sieht er diese Volksmenge auf der Erde oder im Himmel? Es heißt vor dem Thron, aber was heißt das schon? Heißt das jetzt im Himmel vor dem Thron oder auf der Erde vor dem Thron? Auf der Erde. Und zwar, ein wichtiger Schlüssel, wenn man die Offenbarung liest, muss darauf achten, wenn gesprochen wird, dass Personen um den Thron herum sind, dann sind sie im Himmel. Johannes kommt in Offenbarung 4 in den Himmel. Er sieht den Thron Gottes und dann sieht er die 4 lebendigen Wesen, die Cherubim, um den Thron. Er sieht die 24 Ältesten um den Thron herum. Er sieht die Engel, hunderte von Millionen, um den Thron her. Und wenn er Menschen beschreibt auf der Erde, Gläubige, dann sagt er, sie sind vor dem Thron. Also in der Art wie der Prophet Elia, der sagte, der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe. Sein Leben war bewusst in der Gemeinschaft mit Gott, hier auf der Erde. Er sah sein Leben, ich stehe in der Gegenwart Gottes vor Gott. Ja? Und so werden gläubige Menschen in der Offenbarung beschrieben, sie stehen vor dem Thron. Und Darum heißt es eben hier in Vers 9, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron. Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und dann heißt es im Kontrast dazu, in Vers 11, und alle Engel standen um den Thron her. Und die Ältesten. Also immer vor, wenn nur vor steht, ohne um, dann ist es auf der Erde. Und wenn um steht, dann ist es im Himmel. So kann man das unterscheiden. Dann hilfreiche Schlüssel. Und nun, Johannes sieht, die kommen aus der großen Drangsal heraus und sie sind im Tempel, dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist der Tempel in Jerusalem. Und in Sacharja wird beschrieben, wie die, also aus allen Nationen, werden die sich versammeln und sagen, ich will auch gehen. Und da wird eine riesige Einwanderung geschehen, also Einwanderung, die werden dann schon wieder nach Hause gehen. Aber die kommen nach Jerusalem, um dort den König zu begrüßen und ihn anzuflehen. Um den Ewigen der Heerscharen zu suchen in Jerusalem und um anzuflehen das Angesicht des Ewigen. Und Juden werden dann so begehrt sein. Da werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen einen Juden packen am Rockzipfel. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist dieser Überrest. Wir möchten mit euch gehen. Und da sehen wir, da werden Juden eine Sonderstellung haben. Und jetzt ist auch wieder klar, wie wichtig es ist, dass man in der Bibel klar unterscheidet die verschiedenen Zeiten. Heute in der Gemeinde Gottes, seit Pfingsten, gilt Galater 3. Da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. In der Gemeinde heute, zu der gehören alle bekehrten Juden und alle bekehrten Nichtjuden. Und niemand hat da eine Vorrangstellung durch seine Abstammung. Man hat also in der Gemeinde nicht irgendwie einen besonderen Platz, wenn man jüdische Vorfahren vorweisen kann. Ja, ist so. Aber schlechte Nachricht für die der Ersatztheologie anhängen und sagen, Israel hat alles verloren, das ist vorbei. Nein, Gott hat verheißen in Römer 11, 25, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Das heißt, diese Zahl, die Gott festgelegt hat, die werden zum Glauben kommen und gehören zur Gemeinde. Wenn diese Zahl eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann kommt diese Rettung und dann wird es wieder einen Unterschied geben hier auf der Erde zwischen Israel, dem irdischen auserwählten Volk, das Gott eben als sein Volk wieder offiziell anerkennen wird, und den übrigen Nationen. Und darum sehen wir, diese Zeit wird sein, dass man einen Juden ergreifen will. 10 aus den Nationen, heute genau das Gegenteil. Kein Volk wird so gehasst und geschmäht weltweit wie das jüdische Volk, das Volk Israel. Aber das wird sich so ändern. Und das führt uns jetzt zum zweiten Hauptteil. Der verworfene Messias, sein erstes Kommen, Kapitel 9 bis 11. Ich lese ab Vers 1. Der Ausspruch des Wortes des Ewigen. Er geht über das Land Chadrach. Und Damaskus ist sein Ruheort. Und der Ewige hat ein Auge auf die Menschen und auf alle Stämme Israels und auch auf Hamat, das daran angrenzt, auf Tyrus und Sidon, weil sie sehr viel Weisheit haben. Und Tyrus hat sich eine Feste gebaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Dreck der Straßen. Einmal bis hierher. Der Ausspruch des Wortes des Ewigen. Das Wort Ausspruch, hebräisch Massa, heißt nach Wörterbuch Ausspruch oder auch Last. Das gleiche Wort. Nun, es bezeichnet hier einen Ausspruch Gottes, der gleichzeitig eine schwere Last ist für die Feinde Gottes, der als ein Gerichtswort auf ihnen lastet. Darum muss man diese Doppelbedeutung im Auge haben. Und zwar geht es jetzt um das Land Chadrach. Ich habe in der Fußnote bei meiner Übersetzung erklärt, Chadrach, das entspricht Hatarika. Das ist eine Stadt und das Land darum her im Norden von Hamat, also Syrien. Es geht hier um Prophetie über Syrien. Und weiter geht diese Last runter auf Damaskus. Das ist die Hauptstadt von Syrien, damals und heute. Dann wird erklärt, der Ewige interessiert sich für die ganze Welt. Und zwar für die Menschen im Allgemeinen und dann auch für das Volk Israel. Nun, dieses Wort Gottes geht auch auf Hamat, das daran angrenzt. Hamat, das kennt man heute durch die traurigen Jahre der jüngsten Vergangenheit besser. Hama ist das. Hama heute, diese Stadt in Syrien, entspricht dem biblischen Hamat. Also wir haben hier drei Bereiche in Syrien, über die das Gerichtswort Gottes kommt. Aber in Vers 2 gehen wir von Syrien weiter runter in den Libanon. Da wird Tyrus und Sidon erwähnt. Und es wird gesagt, weil sie sehr viel Weisheit haben. Das ist ganz ironisch. Und da wird betont, was Tyrus aufgebaut hat. Einen solchen Reichtum, dass Gold für sie wie Dreck wurde. Ja, wenn zu viel da ist, dann sinkt der Wert. Nicht wahr? Also Tyrus hat so viel Gold und Silber angehäuft, dass es für sie, eben übertrieben ausgedrückt, wie Straßendreck geworden ist. Nun, was hier beschrieben wird, ist der Feldzug von Alexander. Alexander dem Großen. Nach der Schlacht von Issos, eine Schlacht, die ganz entscheidend war in der Geschichte, da hat Alexander einen weiteren Feldzug machen können. Er hat Syrien erobert, Libanon und dann ist er auch nach Israel gekommen und zum Gazastreifen. Und darum werden hier jetzt Städte beschrieben von Syrien oben, eben Hatarika, Damaskus, Hamat, dann Tyrus, Sidon und wir sehen, es geht dann weiter in Vers 4. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. Sehen wird es Aschkelon und sich fürchten, auch Gaza, und es soll sehr zittern. Und Ekron, denn getäuscht ist seine Hoffnung. Und vertilgt wird der König aus Gaza. Und Aschkelon wird nicht mehr bewohnt sein. Ja, diese Philisterstädte im Bereich des heutigen Gazastreifens und darum herum, die haben Angst bekommen, als sie gesehen haben, wie dieser junge Alexander da eine Stadt nach der anderen erfolgreich erobert. Und er ist ja auch nach Tyrus gekommen, diese reiche Stadt. Und die wollte er auch erobern. Und er hat sie ja sensationell erobert. Ich muss ein bisschen zurückgreifen. Tyrus, eine Stadt der Phönizier, das sind Kanaaniter im Libanon. Die nennt man in der Geschichte Phönizier. Das sind Kanaaniter, die haben im ersten Jahrtausend vor Christus die Weltwirtschaft dominiert. Und zwar, die waren so gut im Schiffe bauen. Die Schiffe der Phönizier waren fähig, eben im ganzen Mittelmeerraum herumzugehen, bis nach Spanien, bis nach Tarsis, das ist im heutigen Spanien. Und sie haben in Karthago eine Kolonie aufgebaut. Dort nennt man diese Kanaaniter aus dem Libanon die Punier. Aber Punier sind im Prinzip genau das Gleiche. Das sind Kanaaniter aus dem Libanon. Und die haben den ganzen Welthandel da im Mittelmeer beherrscht, aber auch darüber hinaus, eben im ganzen Mittleren Osten, haben die mit Purpur gehandelt, mit Metall, also Gold, Silber, aber dann auch Eisen, Bronze, und haben eben einen Reichtum aufgebaut, und sie waren stolz auf ihr Wissen in Wirtschaftskunde. Aber dann, man lese Hesekiel 26, 27, 28. Das war ja in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Da musste Hesekiel über Tyrus sprechen. Die hatten sich riesig gefreut, als die Botschaft kam, Jerusalem ist gefallen. 586. Das war für sie die Sensation. Endlich sind die weg. Ja, warum? Jerusalem konnte eben die Handelsrouten kontrollieren von Ägypten her und auch von der saudischen Insel her. Also Jerusalem hatte durch seine strategische Position eine wichtige Bedeutung in der Wirtschaft. Und als das wegfiel, wussten sie, jetzt werden wir noch mehr Finanzen kriegen. Und dann musste der Prophet ankündigen, Hesekiel, dass die Babylonier gegen sie kommen werden. Und tatsächlich, Nebukadnezar ist gekommen gegen Tyrus, hat die Stadt 13 Jahre belagert. Also schrecklich war das. Die kamen auch dran, nicht nur Jerusalem. Aber die Tyrer, die hatten vorgelagert eine Insel vor ihrer Stadt. Die war für sie sensationell, weil gerade unmittelbar vor der Küste von Tyrus im Südlibanon ist das Wasser nicht sehr tief. Schlecht für die Schifffahrt, ja? Aber diese Insel, die ist so beschaffen gewesen, dass dort das gleich runterging 200 Meter. Also ideal für die Schiffe. Aber als Nebukadnezar sie so belagert hatte, da haben sie ihren ganzen Reichtum zusammengerafft, sind mit ihren Schiffchen rüber auf die Insel. Nebukadnezar hat die Stadt geschlagen, zerstört, und die konnten auf der Insel sagen, hallo, wir haben unseren Reichtum rüber geschafft. Und Nebukadnezar hat also 13 Jahre Kriegsarbeit gehabt, und die Soldaten, die kosten was. Und normalerweise, wenn eine Stadt erobert wird, werden die Soldaten damit ausgezahlt. Der konnte die Soldaten nicht auszahlen. 13 Jahre Arbeit und jetzt kann man das Heer nicht bezahlen. Und dann im Propheten Hesekiel wird dann erklärt, dass Gott Nebukadnezar für seine Arbeit entlöhnen wird durch Ägypten. Er ging dann nach Ägypten und dort hatte er mehr Erfolg. Aber die waren also da in Tyrus auf der Insel. Nun sagt aber Hesekiel 28, dass ganz Tyrus ins Meer geworfen werden wird. Und das hat er sich nicht erfüllt damals. Nebukadnezar hat die Stadt zerstört und dann waren sie rüber auf die Insel. Aber man musste Geduld haben. Denn in Hesekiel 28 wird erklärt, 27, wird erklärt, dass Gott Feinde wie die Wellen des Meeres bringt. Also in Phasen. Das war nur die erste Phase der Prophetie. Aber dann sollen weitere Phasen kommen und tatsächlich Alexander kam. Der hat sich gesagt, so, die Stadt auf der Insel, die holen wir uns auch. Und er ließ einen Damm bauen, 800 Meter lang, durchs Meer, 60 Meter breit. Und das Material, woher? Alt-Tyrus konnte er all die Ruinen verwenden und hat diesen Damm gebaut. Und dann ging man mit hohen Türmen, auf jeder Etage gab es Kriegsmaterial und Soldaten, ist dann über den Damm hinübergefahren, Türme höher als die Mauern von Neu-Tyrus auf der Insel. Und er hat die Stadt besiegt. Es ist unglaublich, was der gemacht hat. Es ist alles vorausgesagt in der Prophetie. Und das hat Tyrus dann in die Armut und Bedeutungslosigkeit gestürzt. Und das ist hier vorausgesagt. Aber wir müssen daran denken, wir sind hier um 518 vor Christus. Also lange vor der Schlacht von Issos 333 vor Christus. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. 30.000 alte Männer, Frauen und Kinder gingen in die Sklaverei. 8.000 Tyrer kamen ums Leben. 2.000 wurden gekreuzigt. Furchtbar. Aber es ist sich genau so erfüllt, dass eben diese Macht im Meer geschlagen werden sollte. Und diese Nachricht kam natürlich auch ohne die medialen Medien sofort auch eben nach Gaza. Und darum heißt es in Vers 5, sehen wird es Aschkelon und sich fürchten auf Gaza und es soll sehr zittern. Und so ist dann Alexander weitergegangen und konnte so alles erobern. Eine Ortschaft um die andere. Interessant ist, Jerusalem wird hier nicht erwähnt. Und tatsächlich, mit Jerusalem kam es auch ganz anders. Als Alexander nach Jerusalem kam, ging der Hohepriester, der damalige Hohepriester Jadua, zu ihm hinaus mit dem Buch Daniel. Und Alexander, das wird uns berichtet bei Josephus Flavius, jüdische Altertümer in Buch 11. Kapitel 8, Abschnitt 5. Und dort wird beschrieben, Alexander sagt, er habe im Traum diesen Mann gesehen, mit diesem Kopfschmuck und den Edelsteinen auf der Brust. Und Jadua kam zu ihm mit dem Buch Daniel und sie haben ihm die Stelle gezeigt, wo in Daniel Alexander der Große vorausgesagt wurde. Das hat ihn natürlich riesig gefreut. Ja? Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht für die liberalen Theologen. Die wollten ja das Buch Daniel runterdatieren auf das 2. Jahrhundert vor Christus. Und wir haben die geschichtliche Überlieferung bei Josephus Flavius. Also im 4. Jahrhundert hat Jadua dieses Buch Daniel Alexander dem Großen gezeigt. Ja. Was machen die damit? Oh, das ist einfach nicht historisch. Josephus Flavius hat irgendetwas geschrieben. Wenn es nicht passt, dann ist es einfach falsch. Ja, und Jerusalem wird also hier nicht unter den Städten verzeichnet, die da unters Gericht kommen. Aber in Vers 6 geht es weiter. Und ein Bastard wird wohnen in Aschdod. Und ich werde ausrotten den Hochmut der Philister. Und ich werde seine Blutschuld aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Und so wird auch er übrig bleiben für unseren Gott. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer, gegen den Hin- und Herziehenden, und kein Bedränger wird mehr über sie herziehen. Das bezieht sich in Vers 8 auf Jerusalem. Auf den Ort, wo Gott sein Haus hat. Und sehen wir jetzt, wird in der Prophetie, als das Thema Philister behandelt wird, zur Zeit von Alexander dem Großen, wird jetzt der Sprung gemacht bis in die Endzeit, wenn der Messias Jerusalem schützen wird, sodass Jerusalem nie mehr von Feinden durchzogen werden wird. Und dann wird erklärt, die Philister, die schon damals Gottes Gericht erduldet haben. Ich werde ausrotten den Hochmut der Philister. den Philistern wird etwas geschehen. Auch dort wird es einen Überrest geben, der umkehren wird. Und im tausendjährigen Friedensreich eine besondere Stellung einnehmen wird. Übrigens muss ich noch erklären, wenn da steht Philister, was heißt auf Arabisch Philister? Philistini. Was heißt auf Arabisch Palästinenser? Philistini. Also im Arabischen verwendet man das gleiche Wort für Philister und für Palästinenser. Und eigentlich auch unser Wort Palästinenser heißt eigentlich Philister. Das ist einer aus dem Land der Philister, von Philistäa. Ich war schon im Altgriechischen, hat man anstatt Philistäa gesagt Palästina. Das sieht man schon in der alten griechischen Literatur. Und das ist also im Prinzip sprachlich das Entsprechende. Palästinenser, Philister. Und nun heißt es hier von den Philistern, ich werde seine Blutschuld aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Dieser bissige Philister, der auf Blut der Juden aus ist, aber Gott wird diese Blutschuld wegnehmen und diese Gräuel von Terror, von gräulichen Morden wird er zwischen seinen Zähnen wegnehmen. Und so wird auch er übrig bleiben für unseren Gott. Ein Überrest wird auch zu dieser unzählbaren Schar der Nationen gehören. Eine wunderbare Botschaft für die Palästinenser, nicht wahr? Und dann werden die sogar eine besondere Stellung bekommen in Israel. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Jebusiter sind die kananitischen Ureinwohner von Jerusalem gewesen. Und jetzt müssen wir dazu lesen aus Ezekiel 47, wo die Landteilung, die neue Landverteilung im tausendjährigen Friedensreich beschrieben wird. Und die Grenzen Israels im tausendjährigen Friedensreich. Und da steht Folgendes in Kapitel 47, Vers 21. Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen, euch und den Fremdlingen, die in eurer Mitte weilen, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Eingeborene unter den Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israels. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei welchem der Fremdling weilt, da selbst sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr, der Ewige. Hier wird gesprochen von Nicht-Israeliten, genannt Fremdlinge, die in der Mitte Israels weilen. Und es wird spezifiziert, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben. Also solche, die schon eben mit mindestens 2 Generationen da vertreten sind im Land. Die werden einen besonderen Platz in Israel bekommen. Das ist eine Zusage für Palästinenser. Aber ich muss die ganze Wahrheit sagen. Schlagen wir noch auf Ezekiel 25. Ich mag mich erinnern, ich war im Libanon und wir waren so eine Gruppe von Brüdern zusammen am Tisch und haben über die Bibel gesprochen. Und dann habe ich diesen libanesischen Brüdern diese Stelle vorgelesen im Blick auf den Gazastreifen. Und ich sehe das nach Jahren vor mir, dieses Gesicht und wie die sich angeschaut haben. So steht das in Ezekiel 25, Vers 15. So spricht der Herr der Ewige, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben mit Verachtung des Lebens. Wenn steht Seele, Nefesh heißt Seele und Leben, also Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum so spricht der Herr der Ewige. Siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und ich werde die Keretiter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimmes große Rache an ihnen üben und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Es gibt eine Verwüstung des Gazastreifens. Und das wird hier genannt. Dieser Überrest an der Küste des Meeres. Und in der Parallelstelle in Zephania 1 und folgende wird gesprochen über den Landstrich am Meer, den Gott verwüsten wird. Und auch hier, also das Gericht wird kommen wegen dieses Judenhasses. Also da sieht man ja gerade das Programm der Hamas, nicht wahr? Rachsucht handeln, Rache geübt mit Verachtung des Lebens zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Ein schreckliches Gericht wird kommen, aber aus diesem Volk wird Gott einen Überrest herausretten, der umkehren wird. Und es ist ganz wichtig, dass man betet für Israel, für das jüdische Volk, aber es ist auch ganz wichtig, dass man betet für die Palästinenser. Überhaupt für alle Menschen, sagt 1. Timotheus 2. Also auch im Allgemeinen für die Araber. Ich hatte einen bekannten Bruder Nofel, ein Mann in Galiläa, der dort eine Brüdergemeinde aufgebaut hatte in Kfar Yassif. Und ich kannte ihn, als er ein alter Mann war. Und er ging regelmäßig in den Gazastreifen per Taxi, ging in die Häuser und hat dort das Evangelium verkündigt. Er hat ein wirkliches Anliegen gehabt für die Menschen, für die Palästinenser im Allgemeinen, aber auch gerade für die im Gazastreifen. Ja, Gott möchte das Heil für alle und er gibt es auch, offeriert es allen Menschen. Und das ist ein wunderbarer Text, Sacharja. Dieser Überrest, der nichts mehr zu tun haben wird mit diesem Hass und mit diesen Gräueln zwischen den Zähnen, sondern er wird übrig bleiben unserem Gott. Zur Ehre Gottes übrig bleiben. Und sehen wir, Gott wird diesen Arabern sogar einen besonderen Platz geben inmitten Israels, auch im tausendjährigen Friedensreich. Und jetzt kommt Vers 9. Nachdem Gott gesagt hat, denn nun habe ich mit meinen Augen hingesehen, sagt er, frohlocke, siehe, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Demütig ist er und auf einem Esel reitend. Auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Wir haben die Zeit gesehen von Alexander dem Großen, seinen Feldzügen, die auch im Buch Daniel beschrieben werden, dort mit vielen weiteren Details versehen. Und dann haben wir aber gesehen, der Sprung in die Endzeit, dass Gott sagt, aber auch eben diese Menschen aus dem Gebiet von Gaza, die haben auch eine Zukunft. Es wird einen Überrest geben, der zur Ehre Gottes bleiben wird. Und dann haben wir gesehen, Vers 8, Gott wird den Ort seines Hauses, also Jerusalem, schützen. Und jetzt spricht er zu Jerusalem. Diese Stadt soll sich freuen. Der Messias kommt auf einem Esel. Und wir wissen, der Herr Jesus ist am Palmsonntag eingeritten. Und da hat sich diese Prophetie erfüllt. Die Menschen haben gejubelt und haben ihn begrüßt als Messiaskönig. Aber der Herr Jesus hat gewusst, das war alles oberflächlich. Und darum hat er an diesem Tag, als er da einritt, hat er geweint über Jerusalem. Also, wenn man denkt, an diesem Tag, zu dem Gott aufruft, frohlocke sehr, Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Der Herr Jesus weint, weil er wusste, 5 Tage später wird die Masse vor Pilatus rufen, er werde gekreuzigt. Die Freude, zu der hier aufgerufen wurde, sollte eine echte Freude sein über den König. Und dann siehe, das ist ein Wort, das die Aufmerksamkeit besonders wecken soll. Nicht wahr? Wir sollten immer die Bibel aufmerksam lesen, aber wenn steht im Bibeltext siehe, dann müssen wir nochmals aufmerksam hinschauen. Dein König kommt zu dir. An diesem Tag ist der Mann, der nach seiner Geburt in Bethlehem in eine Krippe gelegt wurde, so unköniglich, ist an diesem Palmsonntag eingeritten als König. Und er wird vorgestellt, er ist gerecht, zweitens mit Rettung begabt. Und wirklich 5 Tage später sollte er das Heil der Welt zustande bringen. Und er ist demütig, auf einem Esel reitend. Im Talmud, im Traktat Sanhedrin, da wird diskutiert. Hier steht, es gibt einen Widerspruch, wird gesagt. In Sacharja steht, er kommt auf dem Esel. In Daniel steht, er kommt auf den Wolken des Himmels. Und dann wird versucht, eine Erklärung zu geben, wenn wir unwürdig sind, auf einem Esel, wenn wir würdig sind, auf den Wolken des Himmels. Falsch. Aber doch nicht schlecht. Falsch, aber nicht schlecht. Also, das sind nicht 2 verschiedene Möglichkeiten. Sondern bei seinem ersten Kommen sollte der Messias kommen auf dem Esel, bei seinem zweiten Kommen auf den Wolken des Himmels. Und tatsächlich, als er kam auf dem Esel, war die Masse unwürdig. Und wenn er kommen wird auf den Wolken des Himmels, wird dieser Überrest, der dann ganz Israel ausmachen wird, ihn begrüßen mit Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und wenn einer fragt, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen, dann wird er sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Haus der, die mich lieben. Ja, dann werden sie ihn lieben. Aber jetzt habe ich schon vorausgegriffen. Sacharja 12, Sacharja 13, ich kann es nicht unterlassen. Aber es gehört ja auch alles zusammen. Und noch etwas, hier wird von einem Esel gesprochen und von einem Füllen. Und tatsächlich, in Matthäus 21, die Jünger haben ein Füllen losgebunden und die Mutter auch mitgenommen. Und der Herr benutzte beide. Er saß auf dem Füllen, aber er benutzte beide. Und wie man das machen kann, es funktioniert wirklich. Ich habe gerade in diesem Frühjahr so ein schönes Bild gesehen und das war effektiv so, wie ich mich erinnere, beim Ölberg. Ein Araber ist auf einem Esel geritten, aber nur so seitlich. Wirklich beide Füße auf der Seite, ziemlich cool. Konnte er so runterreiten. Kann man auf der Mutter reiten, Füße auf das Füllen. Ja? Und der Jesus hat also das wörtlich erfüllt, diese Eselin und das Füllen, beides wurde da benutzt bei seinem Einritt. Ja, er kam nicht auf einem Kriegsross. Das wird beim zweiten Mal sein. Offenbarung 19,11, da wird er auf einem weißen Pferd kommen. Aber da kam er als der Retter und darum auf einem Esel. Und dann heißt es in Vers 10, und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Und es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen. Und er wird Frieden reden den Nationen. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Ja, Ephraim, die 10 Stämme. Jerusalem, die Hauptstadt der 2 Stämme. Gott wird Israel so zur Ruhe bringen, dass sie keine Armee mehr brauchen. Israel wird zur Ruhe kommen. Darum wird auch der Kriegsbogen ausgerottet werden. Braucht keine Maschinerie mehr für Pfeile. Übrigens, ein Raketenprogramm in Israel heißt Chetz. Und Chetz heißt Pfeil. Ja? Also der Zusammenhang zwischen Pfeilbogen und Pfeil ist sehr nahe bei der Rakete und ihrer Abschussrampe. Das gleiche Grundprinzip. Und so wird ausgerottet werden der Kriegsbogen Und der Herr Jesus wird Frieden reden zu all den Nationen, die übrig bleiben werden. Und er wird dann eben herrschen über die ganze Erde von Meer zu Meer, Mittelmeer, Atlantik, Pazifik. Ja, die ganze Welt wird er regieren. Vom Strom, vom Euphrat bis zu den Enden der Erde. Das sind die von Israel aus gesehen am weitesten entfernten Teile des Festlandes. Und dann Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch verkündige ich euch heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Es ist 5 Uhr gewesen, jetzt verschiebe ich das auf nächstes Mal. Also diese Verheißung, die Gott dem gläubigen Überrest gibt, der in dieser Zeit der Drangsal fliehen wird nach Jordanien, und die werden dann wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und die werden da aufgerufen, kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Die werden zurückkehren und dann werden sie in die Endkämpfe, wenn der Herr Jesus kommen wird, auf dem Ölberg und in Harmagedon, werden die eingreifen und zwar so erfolgreich, das ist jetzt nur so ein Teaser, ja, also für nächstes Mal, aber das schauen wir uns dann genauer an. Da heißt es in Vers 14, und der Ewige wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz und der Herr, der Ewige, wird ins Schofarhorn stoßen und er wird einhergehen in den Stürmen des Südens, des Negevs. Der Jesus wird kommen auf den Wolken des Himmels und sie werden als Bodentruppe in die letzten Ereignisse der großen Drangsal eingreifen und der Herr wird quasi wie die Luftwaffe über ihnen sein und sie stützen. Und dann möchte ich aber noch erwähnen, Vers 15, der ewige Heerschar wird einen Schutz über sie halten. Ich habe gesagt, wie die Luftwaffe, die ja ganz entscheidend ist für Bodentruppen, dass die den Schutz von oben bekommen. Und dann heißt es weiter, und sie werden verzehren und zertreten die Schleudersteine. Wie hat man das früher gemacht? Schleudersteine auffangen. Das ist nicht so gerade das, was man kennt aus der Vergangenheit. Ja? Wenn man Schleudersteine abschießt, werden die Schleudersteine aufgefangen. Nein, muss man sie einfach in Schutz bringen. Aber heute ist es so, wenn Geschosse abgegeben werden, dann muss man die auffangen. Zum Beispiel mit einem Iron Dome System werden die runtergeholt. Und hier heißt es wörtlich im Hebräischen, sie werden verzehren, also essen. Das Wort für essen, verzehren, fressen. Sie werden verzehren und zertreten, die Schleudersteine. Also wirklich sehr aktuell. Aber das schauen wir uns noch genauer an ab Vers 11 nächstes Mal. Wir wollen zum Schluss noch miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir darin deine Herrlichkeit sehen dürfen. Wie du gekommen bist vor 2000 Jahren als der Erlöser. Und wir sind dir so dankbar, dass du 5 Tage nach diesem Einzug nach Jerusalem für uns ans Kreuz gegangen bist. Vor den Toren Jerusalems, an einem Tag, wie das Buch Sacharja sagt, hast du alle Ungerechtigkeit abgeschafft. Hinweggetan. Danke für dieses vollkommene Erlösungswerk. Und danke, Herr Jesus, dass wir in die Zukunft schauen dürfen und wir wissen, du wirst kommen und du wirst das letzte Wort über diese chaotische Welt reden. Aber jetzt hilf uns in dieser Zeit, bis du kommst, dass wir für dich treue Zeugen sein dürfen, die wirklich gehorsam sind deinem Wort, die das, was du sagst, auch mit Freudigkeit umsetzen. Hilf uns, jedem Einzelnen von uns, in deiner Gemeinschaft zu leben, jeden Tag neu, so dass du verherrlicht wirst und dass Menschen um uns herum das Evangelium erkennen können, weil auch unser Zeugnis für sie glaubwürdig ist. Schenke uns deine Kraft und deine Gnade, Nur so können wir das tun. Wir preisen dich für dieses Zusammensein, für diesen Tag, für allen Segen, die Gemeinschaft. Und wir bitten dich auch, dass du einen jeden von uns bewahrst, mit ihm gehst und weiter zum Segen setzest. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den dritten Teil des Themas »Das Buch des Propheten Sacharja«, Kapitel 7 bis Kapitel 9, Vers 10, Teil 4. Eine Vers-für-Vers-Auslegung. Gottes tröstliche Zukunft.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.